der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Microsoft 365 wird in sehr vielen Unternehmen eingesetzt. Nach aktuellen Einschätzungen des europäischen sowie des deutschen Datenschutzbeauftragten ist ein DSGVO-konformer Einsatz allerdings nicht möglich. Was bedeutet das für die Anwendenden? Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Hallo Daniel, willkommen zu unserer Folge Nummer 5. Ich hätte sie ja gerne Folge Nummer 365 genannt, aber so lange können wir nicht warten, weil die Datenschutzaufsicht spannende Dinge zu Microsoft 365 veröffentlicht hat.
Okay, also O365, never ending story.
Never ending story, so ist es. Wir wollen die Story nicht von ganz Anfang erzählen, weil dann sind wir ewig dran. Aber wir wollen erzählen, was gerade aktuell ist und was gerade alles so passiert. Aber fangen wir vielleicht vorne an und überlegen uns erstmal, was macht denn Microsoft 365 mit personenbezogenen Daten? Vielleicht kannst du mal anfangen, aus deinem Nähkästchen dazu zu plaudern.
Ja, jede Menge. Ich glaube, erstmal muss man unterscheiden, wenn man über O365 redet, das ist ja nicht ein Produkt, also es ist schon ein Produkt, aber es sind natürlich ganz viele Einzelkomponenten, die da zusammenkommen. Das fängt an bei den auf dem lokalen Rechner installierten Microsoft Office-Paket, was heute ohne O365-Account sich gar nicht mehr aktivieren lässt. Dann gibt es die Teams-Komponente, die Videocall-Komponente, den SharePoint als Datenspeicher oder Ablage, Cloud-Ablage für Dateien. Und so ist es also ein riesen Zusammen. Es gibt die Exchange-Komponente, also das E-Mail, was früher mal ein einzelner Server war. Den gibt es immer noch, aber es wird auf absehbare Zeit übertragen. Also es ist eine ganze Welt von letztlich Komponenten, die im, ich würde sagen, täglichen Office-Arbeiten unumgänglich sind.
Und jetzt gibt es dabei ja jede Menge personenbezogene Daten, die auf der Hand liegen. Ich habe also eine E-Mail, die anhand der E-Mail-Adresse ist schon der Name erkennbar. Ich habe eine Word-Datei, da stehen Namen drin, die speichere ich in SharePoint, OneDrive, wo auch immer. Ich tippe für Copilot irgendeinen Prompt mit einem Personenbezug ein. Über Copilot oder AI sprechen wir heute nicht, machen wir eine eigene Folge. Das sind sozusagen all die offenkundigen personenbezogenen Daten. Wir haben ja auch schon eine schöne Folge darüber gemacht, dass selbst dynamische IP-Adressen schon als personenbezogene Daten anzusehen sind. Aber dann taucht da noch ein anderer Begriff auf. Der Begriff lautet Telemetriedaten. Vielleicht bevor ich meine ganze Meinung zu dem Wort kundtue, erklär du uns doch erstmal, was es damit auf sich hat.
Da wirst du das jetzt noch ein bisschen ausführen. So richtig definiert ist es gar nicht. Ich glaube, nur Microsoft benutzt es als Wort. Für mich in meiner Historie, ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste, ist es ein total spannendes Wort. Und ich finde den Begriff auch sehr schön, weil er genau das umschreibt aus meiner Sicht, was es vermutlich tut. Man weiß es auch nicht so genau, was es tut. Für mich ist der Begriff das erste Mal aufgekommen mit Michael Schumacher, ja? Und die Formel-1-Wagen fuhren im Kreis und die Ingenieure in der Boxengasse wollten wissen, wie steht's um Motor, Reifen, Temperatur und Co. Und damals fing das an, dass man gut Daten übertragen konnte und auch anfing, sie per PC richtig auswerten zu können. Und das heißt, der Wagen hat permanent Sensorik und Messdaten übertragen an die Ingenieure in der Boxengasse, die daraufhin Entscheidungen treffen konnten, wie sie jetzt vielleicht Anweisungen an den Herrn Schumacher geben konnten oder an die Fahrer, wie schnell sie fahren sollten, langsamer fahren, wann sie in die Box reinkommen, Reifen zu wechseln und so weiter. Und dieser Begriff Telemetriedaten würde aus meiner Sicht bedeuten, dass man, sag ich mal, Messdaten nicht die Eingabedaten, aber Messdaten quasi an den Hersteller überträgt, um nachher abschätzen zu können, wie wird das Produkt benutzt, was macht der User und daraus dann vielleicht später mal ableiten kann, eine Produktverbesserung zum Beispiel voranzutreiben.
Wunderbar, sehr schön umschrieben der Begriff, und es macht auch klar, der Begriff ist schon was älter. Deswegen mache ich mich gerne über den Begriff lustig, weil sozusagen heute versucht ja jeder möglichst, in der IT jedenfalls, möglichst moderne, toll klingende Namen zu finden. Und ich sag mal, heute spricht ja schon keiner mehr von Big Data, weil das war im Jahr 2000 schon modern oder so. Und es spricht auch, das Metaverse ist längst schon wieder out. Und Industrie 4.0 ist eigentlich schon wieder out. Gerade reden wir über KI, und möglicherweise ist KI in ein paar Jahren, brauchen wir neue Begriffe, damit es cool klingt und sowas. Und Telemetrie klingt so nach irgendwie Teleshopping Ende der 80er Jahre. Vielleicht findet es Microsoft auch deswegen einen guten Begriff, weil Microsoft ist ja sozusagen in den 80ern groß geworden. Telekolleg fällt mir da ein. Ich glaube, man würde heute doch eigentlich sagen Tracking-Daten. Also man versucht, das, was der Nutzer da tut, zu tracken. Und du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht für eine der ersten Telemetriedaten, die Microsoft erhoben hat.
Am Anfang hat man Microsoft-Produkte installiert und musste einen langen Key eingeben, um das Produkt zu aktivieren, weil Microsoft möchte ja Software verkaufen, oder damals hat es ja dann Word verkauft oder Windows 95, 98 und so weiter, und man hat immer so einen 12-, 15-stelligen Aktivierungskey gehabt. Und der wurde natürlich schnell geknackt, und die Leute haben dann ohne zu bezahlen illegale Kopien genutzt, und Microsoft hat dann angefangen natürlich online die Aktivierung durchzuführen, und darüber wussten sie natürlich auch, wer benutzt es denn, und vielleicht später wollten sie auch wissen, wie oft wird es benutzt und so weiter, ne? Also
und das
vielleicht eine der ersten Tracking-Telemetriedaten, die Microsoft so erfasst hat.
Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern und dachte, die Installation von Windows 95 war völlig ungefährlich, und danach fing es an, Mut zu erfordern, die Raubkopie zu verwenden. Aber lassen wir das mal beiseite. Vielleicht schneiden wir das raus. Vielleicht auch nicht. Wer weiß.
Ja, ja.
Jedenfalls, heutzutage sind sich alle einig, es ist vermutlich nicht nur die Lizenz-Tracking, was da passiert, sondern zum Zweck der Produktverbesserung werden ganz viele Daten erhoben, im Rahmen der online stattfindenden Rechtschreibprüfung wahrscheinlich auch. Es werden sehr, sehr viele Daten übertragen. Aber welche genau, das weiß man eben nicht. Und sie werden wohin genau übertragen? Das steht auch nicht so genau in den Verträgen drin. Und an welche Subdienstleister? Naja, das steht so genau da vielleicht auch nicht drin. Und das ist eben der Grund, weswegen die Datenschutzaufsicht, ich würde mal sagen, traditionell schon seit vielen Jahren sich Microsoft als Ziel ausgesucht hat, auch weil es natürlich wahnsinnig verbreitet ist mit seinen Office-Produkten und mit Windows, und da immer wieder Verbote ausgesprochen hat, auf Probleme hingewiesen hat, Texte veröffentlicht hat, in denen detailliert Verstöße erläutert wurden und so weiter. Und jetzt ist aber etwas Spannendes passiert. Am 20. März hat der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Deutsche, nochmal sehr deutlich in einem Tätigkeitsbericht gesagt, eine datenschutzkonforme Nutzung ist nach meiner Auffassung weiterhin regelmäßig nicht möglich. Und zeitlich gleichliegend hat der europäische Datenschutzbeauftragte, der European Data Protection Supervisor, der zuständig ist für den Datenschutz der EU-Kommission und anderer EU-Stellen, hat nicht nur einen Text veröffentlicht, sondern eine Order, also eine Verfügung erlassen und gesagt, die EU-Kommission hat gefälligst bis zum 9. Dezember 2024 dafür zu sorgen, dass sie Office 365 rechtskonform einsetzt. Und das bedeutet, und dann wird verschiedene Details, zu denen wir gleich noch kommen, werden ausgeführt, das bedeutet internationalen Datentransfer bitteschön unterbinden, wo er nicht sein darf, Transparenz herstellen, einen anderen AV-Vertrag mit Microsoft abschließen und so weiter, kommen wir gleich im Detail noch dazu. Und Commission must demonstrate compliance, ja, also die Nachweispflicht. Microsoft wird nicht angegangen, ja, aus irgendwelchen Gründen von den Behörden, aber die EU-Kommission muss gefälligst bis zum 9. Dezember nachweisen, dass das alles rechtskonform ist. Parallel gibt's, wir wollen jetzt wirklich nicht auf unendlich viele Details eingehen, aber in Deutschland hat die DSK seit Ende 2020 umfangreich mit Microsoft eine Dialogreihe begonnen und in diesem Zuge auch verschiedene Veröffentlichungen ins Internet gestellt, Handreichungen, was man mit den AV-Verträgen von Microsoft bitteschön tun soll. Man soll eigene AV-Verträge bitte benutzen, die präziser sind. Man soll klarstellen, dass die den AV-Verträgen mit Microsoft vorgehen. Das ist aus einer Handreichung vom 24.08.2023 zu lesen. Es gibt andere Stellungnahmen von der DSK, wo eben detailliert drinsteht, was für Probleme an den AV-Verträgen von Microsoft existieren. Es gibt genauso von Microsoft auch Antwortschreiben und Antwortpublikationen dazu, wo Microsoft die eigene Sichtweise darstellt und sagt, warum es alles noch funktioniert. Tja, und in dem ganzen Kosmos müssen wir uns jetzt mal die Details angucken. Oder mit welchem Detail willst du anfangen, kann man bei dem Thema fast sagen. Es gibt gibt ziemlich viele.
Also, wie gesagt, für mich ist die Frage, man spricht von O365 und es ist ein ganzes Universum. Also es sind ja von, ich sag mal, vom E-Mail-Versand, der darüber möglich ist, über die Nutzung von Word, Excel und den typischen Office-Tools. Es sind die Videokonferenz-Tooling, ist der SharePoint, der Datenaustausch, es ist die Projektorganisation in Teams. Und das ist eine Riesenwelt. Und diese Welt ist einmal eine Frage, wenn ich sie datenschutzkonform benutzen möchte, muss ich natürlich dementsprechend mein Paperwork in meinem Unternehmen machen. Das heißt, ich muss meine Mitarbeitenden informieren. Und auf der anderen Seite muss ich überlegen, wie sind die Sachen denn konfiguriert? Denn es gibt ja in der DSGVO.
Lass uns da gerade mal kurz eingreifen, weil du gesagt hast, Paperwork, lass uns da einmal kurz feststellen, ja, man muss sie informieren, ich müsste ein Verfahrensverzeichnis schreiben, wo ich das alles detailliert reinschreibe und dazu müsste mir Microsoft sagen, was da passiert mit Daten. Ich muss vielleicht eine Datenschutzfolgenabschätzung machen.
Ich brauche den AVV, also einen Vertrag mit Microsoft. Gibt mir Microsoft aber vor, weil
das. Den gibt mir Microsoft vor und man kann dann darüber streiten, ob das reicht sozusagen. Da steht jedenfalls aber auch verlinkt diese Standardvertragsklauseln der EU, die neuen. Und da steht auch drin, man muss einen Transfer im Impact Assessment machen. Also es gibt eine Menge Paperwork, was man sorgfältigerweise zu erledigen hat, sozusagen. Ja. Das wollte ich nur nochmal festhalten. Und jetzt darfst du zu den Einstellungen und zu dem Stichwort Privacy by Design.
Zu dem Stichwort eine Menge Paperwork. Es gibt halt auch eine Menge Einstellungen. Also ich mache IT schon ein paar Jahre und ich habe sehr komplexe Systeme gesehen und auch deren Einstellmöglichkeiten. Aber mal so ganz grob für eine laienhafte Vorstellung, wenn man in Windows in die Systemeinstellungen geht und man sich mal überlegt, wie viele Schalter und Einstellmöglichkeiten es da gibt, das Ganze potenziert sich in dem Administrationscenter von O365 ungefähr um das 20-fache, weil ja eben nicht nur für Teams alle Einstellungen, und das sind ungefähr so viele vielleicht, wie ich habe sie nicht gezählt, aber es sind eine riesige Menge an Einzelseiten, an Ausklapp und Häkchen und Schaltern, die man setzen kann. Das ist nur für Teams. Das Ganze dann für den Compliance-Bereich, für Exchange, für SharePoint, für die Videokonferenz-Toolings. Also ein riesen Konglomerat, der schon im Standard da drin ist. Und dann gibt es ja nochmal die Möglichkeit, Apps von Drittanbietern einzubinden, die dann auch nochmal zu konfigurieren sind oder konfiguriert werden können. Und die müssten ja alle ihre Standard, inklusive Microsoft, die Standardkonfiguration so haben, dass sie datenschutzfreundlich ist.
Das wäre das Stichwort Privacy by Design, Artikel 25. Tja, wie steht es damit?
Es gibt auf jeden Fall einige Schalter, ich will jetzt mich vorsichtig ausdrücken. Es gibt auf jeden Fall einige Schalter, wo man drüber diskutieren kann, ob diese in der datenschutzfreundlichen Grundeinstellung sind. Also ich nehme zum Beispiel die Verschlüsselung von Calls oder von Videocalls. Das wird unterschieden. Also das Videocalling ist zum Beispiel Ende-zu-Ende verschlüsseln gar nicht einfach möglich. Da muss man nochmal Premium extra für bezahlen. Für die normalen Calls, also Telefonie über O365 oder über Teams, da ist es so, dass gesagt wird, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht angeschaltet. Der Nutzer kann sie aber anschalten. Und dann gibt es noch eine zweite Option. Also ich kann als Unternehmen nicht sagen, ich schalte sie standardmäßig ein, sondern als zweite Option würde man sagen, müsste es zumindest geben, standardmäßig einschalten. Die gibt es nicht. Es gibt dann als zweite Option nur gar nicht enabled. Also entweder kann ich sie komplett disablen oder meine Mitarbeitenden müssen jedes Mal entscheiden, ob sie es anschalten oder nicht. Also da kann man jetzt diskutieren, ob das eine datenschutzfreundliche Grundeinstellung ist. Man kann sicherlich auch darüber diskutieren, ob eine, wir hatten dieses Thema schon mal bei E-Mail, ob sozusagen so eine TLS-Transportverschlüsselung, die immer von Hop zu Hop, also von Stelle zu Stelle nur verschlüsselt, ob das Stand der Technik ist oder ob eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Stand der Technik ist. Ja, aber datenschutzfreundlich, würde ich sagen, sieht an der Stelle anders aus, zumal eben diese Vielzahl der Konfigurationsmöglichkeiten so umfangreich ist, dass Microsoft in seiner Empfehlung der datenschutzfreundlichen Nutzung, da hat Microsoft eine Anleitung zugeschrieben und da sprechen sie von den ersten 30 Tagen der Einführung und dann um weitere 90 Tage. Also sie selber sagen schon, oh, bis ich das in einem Unternehmen datenschutzkonform einführe, sind also Minimum 90 Tage und sie empfehlen auch eine Beratung hinzuzuholen, weil es eben so umfangreich ist.
Wunderbar. Also das klingt nicht so sehr nach Privacy by Design. Aber wer weiß, also nur auf diesen Artikel 25 gab es ja jedenfalls noch kein Bußgeld basierend auf diesem Artikel 25 in Deutschland. Jetzt haben wir weitere Themen, die können wir vielleicht relativ kurz abhandeln, weil sie Standardthemen sind. Auch der internationale Datentransfer spielt hier natürlich eine Riesenrolle. Nun hat sich das Schrems 1 und Schrems 2 Thema sozusagen erstmal erledigt. Wir haben das EU-US Privacy Framework. Im Microsoft-Standardverträgen sind auch die Standardvertragsklauseln der EU mit implementiert. Das heißt, das Thema internationaler Datentransfer dürfte jetzt relativ sicher sein.
Also lass mich kurz eingrätschen.
Ja, gerne.
Nochmal zum Verständnis. Also wir reden ja über zwei Themen, die ich betrachten muss, wenn ich O365 rechtskonform einsetzen will. Das eine ist diese Thematik Datentransfer, Cloud-Nutzung in die USA. Und das andere Thema ist vertragliche Gestaltung mit Microsoft, wie bestimmte Daten, wie die Zwecke sind,
da kommen
wie
wir auch
sie
gleich
verarbeitet
dazu,
genau. werden. Also wir haben diese zwei Bereiche,
und Privacy by Design und Erlaubnistatbestand und Transparenz und Purpose Limitation und
genau, den Betriebsrat. Genau, aber das müsste also mir Microsoft ja zusichern in einem AVV.
Wunderbar, schauen wir uns die AV-Verträge mit Microsoft an und was die Datenschutzaufsicht daran zu mäkeln hat. Also erstmal muss man ja sagen, lang sind die. So, kleine Schrift, hängen immer am Data Protection Addendum heißt es ja und es ist ein Addendum zu den Microsoft Online Service Terms, die da eben standardmäßig die Vertragsgrundlage sind. Das kann man nicht verhandeln mit Microsoft, es sei denn, es ist ein sehr, sehr großes Unternehmen und jetzt müsste da, so die Datenschutzaufsicht, eben sehr klar drinstehen, um welche Daten geht es überhaupt. In welchem Fall macht welcher Subprocessor was? In welchem Fall erhebt Microsoft in eigener Verantwortung Daten? Das müsste da eigentlich sehr genau drinstehen. Und ich glaube, Microsoft würde hier sagen, das steht da drin. Und es wird ja auch dauernd geupdatet und verbessert und verfeinert. Und die Frage ist jetzt, wie detailliert muss es da drin stehen? Ne? Also ich habe es versucht, mir durchzulesen und natürlich steht da was zu diesen Themen drin. Zu Zwecke der Produktverbesserung werden Daten erhoben, werden Telemetriedaten erhoben und so weiter. Und die Frage ist, reicht das?
Die Frage ist, was sind denn Telemetriedaten an der Stelle? Ich bin ja ein bisschen drauf eingegangen.
Genau.
Wenn ich, und von wo gehen sie nach wo? Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Komponente, die Office-Tooling, also Word, Excel, ich benutze es lokal auf meinem Rechner und ich erfasse beispielsweise Telemetriedaten, welchen Button klicke ich in Word? Ja, und benutze ich vielleicht die Schriftgrößen, es gibt ja 3 oder 4 Stellen, wo ich Schriftgrößen einstellen kann, welche davon benutze ich, welche benutzt die Mehrheit der Leute, dann könnte Microsoft sagen, okay, um das Programm, die Usability zu verbessern und zu vereinfachen, entferne ich einfach 3, 4 Stellen raus und es bleibt halt nur noch eine vielleicht. Oder die Leute benutzen die gleichmäßig, dann lassen sie es so, wie es ist, denn Word, sind wir da ein bisschen gnädig, ist natürlich ein Produkt, was sich über 20, 30 Jahre entwickelt hat und dann ist da mal was dazugekommen und da, und das kann man natürlich auch immer hin und wieder mal aufbauen, könnte man die Telemetriedatennutzung an dieser Stelle nachvollziehen. Oder erfasse ich Daten über das, was ich schreibe zum Beispiel. Also du hattest das Stichwort Copilot oder aber Rechtschreibkontrolle. Da wird natürlich, oder natürlich, wir wissen es einfach nicht, es wird zumindest in den Verträgen nicht erwähnt, werden Daten übertragen, dann wird es analysiert und dann wird sozusagen mir ein Vorschlag gemacht, wie ich etwas besser machen kann. Und wenn ich natürlich davon als Telemetriedaten rede, dann verlassen quasi Daten meinen Rechner und die sind zuordbar, weil ich ja die Lizenzierung und die Anmeldung habe, verlassen sozusagen meinen Rechner. Und dann landen die vielleicht erstmal in einem Rechenzentrum in Europa und werden dort von Microsoft genutzt, ausgewertet, werden sie pseudonymisiert oder nicht. Da sehe ich jetzt die Verträge ein bisschen, frage ich dich gleich. Und dann danach kann man natürlich nochmal sagen, okay, wenn sie in Europa bleiben, ich kann in dieser Admin-Konsole einstellen, dass alle Daten in Europa bleiben sollen, ist halt die Frage, werden dort dann auch nochmal Daten, vielleicht Telemetriedaten genutzt? Naja, wie viele Dateien hat jemand gespeichert auf den europäischen Servern? Die gehen dann vielleicht in die USA und werden dort ausgelagert. Ja, weiß man es oder weiß man es nicht? Steht dazu was in den Verträgen?
Also der Grad der Transparenz, der ist es, um den hier eigentlich gefochten werden müsste. Also wir können klar sagen, wer all diese Paper liest, die ich oben aufgeführt habe von den Datenschutzaufsichtsbehörden und wer die Entscheidung des europäischen Datenschutzbeauftragten liest, der hat die Antwort, nein, da steht es nicht in den Microsoft-Verträgen. Wer die Stellungnahme von Microsoft liest, der sagt, ja, das steht da ausreichend drin. Weil Microsoft sagt natürlich, das ändern wir so häufig und passen das an, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das wahnsinnig detailliert bis auf jedes einzelne IP-Paket sozusagen runterzubrechen. Ja, das wäre völlig übertrieben. Es reicht doch ein relativ abstrakter Abgrad. Je nachdem, welche Services man halt benutzt, werden generell folgende Typen von Daten, vielleicht reichen ja Typen von Daten aus, dazu gibt es eben keine Rechtsprechung. Es bleibt dabei, das ist ein Risiko, das einzusetzen, wenn man auf die Datenschutzaufsicht hört. Und mir würden aber auch Argumente einfallen, um hier jemanden, wenn es hart auf hart kommt, vor Gericht zu verteidigen. Jetzt gibt es natürlich immer eine Instanz, die lässt sich so nicht überzeugen mit dem Argument, wenn es hart auf hart kommt, hört der Richter schon auf einen. By the way, du hattest da einen sehr schönen Einschub. Jeder Richter, der beruflich eben auch Office nutzt und Microsoft nutzt, bei dem fallen einem noch ganz besonders viele Argumente ein, sozusagen, ne? Weil er sonst sein Gerichtssystem weitgehend ausschalten muss.
Aber das ist halt so ein bisschen Word, Excel und Co. Es gibt Alternativen, gar keine Frage, aber sie sind letztlich im Unternehmensgebrauch nicht Standard. Und die Stadt München hat ja mal versucht, komplett auf Open-Source-Produkte zu gehen. Sie sind auch wieder zurückgegangen im Datenaustausch, das funktioniert, aber es verkomplext den Arbeitsfluss schon deutlich. Und insofern muss man von einem Monopol reden, was Microsoft hier hat. Und du sprachst das Thema permanente Änderung an. Das ist natürlich dadurch, dass sich immer mehr auch in der Konfiguration ins Internet verschoben hat und auch neue Features dazukommen und Microsoft permanent an Teams rumbaut, ändert sich natürlich auch die Konfiguration ständig. Also für mich stellt sich jetzt die Frage, gut, wir haben offensichtlich die Neverending Story, ist es legal oder nicht? Man kann es nicht so genau sagen.
Es müsste halt mal jemand einen Prozess wagen. Und der jedenfalls wagt sich ja der europäische Datenschutzbeauftragte davor. In Deutschland gab es so einen Prozess noch nicht. Und es gab auch noch kein entsprechendes Bußgeld. Und Microsoft zieht immer mit neuen AV-Verträgen nach. Ich habe heute Morgen geschaut. Also in dem Moment, wo wir das aufnehmen, ist aus dem Januar 2024 der aktuelle Data Protection Addendum offiziell. Es kann jeden Moment ein neues rauskommen sozusagen. Das, was die Datenschutzaufsicht da in Deutschland tut, ist ja nicht nur Gesinnungsaufsätze schreiben. Die haben ja auch eine Wirkung. Es gibt ja tatsächlich Schulen, die das dann nicht mehr einsetzen, aus Sorge, es sei eben nicht konform. Es gibt viel mehr Leute, die in diese Konsolen reinschauen und das detailliert administrieren, weil eben dieses Damoklesschwert der rechtswidrigen Nutzung über ihnen schwebt. Und es gibt viel mehr Datenschutzfolgenabschätzungen, die geschrieben werden zu dem Thema, als wenn die Datenschutzaufsicht da nicht so einen Druck machen würde, sozusagen. Aber es ist eben kein Druck über Bußgelder, weil das wäre eben echt gefährlich, wenn ganz Europa plötzlich Office 365 ausschalten müsste. Deswegen ist es, haben wir hier so einen interessanten Fall von too big to fail irgendwie. Ne?
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, um in eine Richtung, ich will mal sagen Fazit oder Empfehlung, wir als Berater freuen uns natürlich, wenn wir neue Kunden gewinnen. Was bedeutet das jetzt für Anwender oder Firmen, die O365 anwenden müssen? Also ich habe vorhin vom Paperwork gesprochen. Was sollte ein Unternehmen in petto haben, um zu sagen, okay, ich habe das Mögliche getan, O365 zumindest ansatzweise rechtskonform nutzen zu können. Du hast es gesagt, man kann zum Beispiel eine Unterrichtung und auch Vorgaben an die Mitarbeiter, welche Daten denn reinzuschreiben sind. Oder ist der Copilot zu benutzen oder nicht? Oder wenn ich ihn benutze, oder die Rechtschreibkontrolle, welche Firmengeheimnisse, das ist dann eher IT-Sicherheitsfrage, aber welche personenbeziehbaren Daten? Also schreibe ich jetzt ein Zeugnis oder irgendein Gutachten über eine Dauerkrankheit in O365 mit angeschalteter Rechtschreibkontrolle? Ja, das sollte man vielleicht mal drüber sprechen oder seinen Mitarbeitenden vorgeben.
Also,
was sagst du dazu?
Genau, es gibt jede Menge von diesen Hausaufgabenthemen, von denen man sich, ich sag mal, alle die nicht extrem lästig sind, die man verwenden sollte. Also, ob ich jetzt der HR-Abteilung sozusagen, was ich da erlaube oder verbiete in Office zu schreiben, hängt aus meiner Sicht auch, also die Idee dabei ist natürlich, da kommen schnell Artikel 9 Daten rein, ne? Und dann habe ich nicht mehr den Erlaubnistatbestand der berechtigten Interessen nach Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung, und das kann natürlich ein echtes Problem werden. Also es schadet ja nicht, eine Richtlinie zu haben, wo drin steht, bitte keine Artikel 9 Daten verwenden. Und mal unter uns Pastorentöchtern gesprochen, ob das dann in jedem Einzelfall so stattfindet. Bei jedem einzelnen Mitarbeiter muss man dann mal gucken. Aber dieses Dokument zu haben und das als Anweisung an Mitarbeiter erteilt zu haben, ist ja vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Und es kommt noch hinzu, dass ich ein Verfahrensverzeichnis anfertige, was das möglichst sauber abbildet in dem Transparenzgrad, in dem ich es halt habe. Ich wähle möglichst umfangreich Serverstandorte in Europa aus. Ich administriere die datenschutzunfreundlichen Einstellungen in Richtung Datenschutz. Ich mache eine Datenschutzfolgenabschätzung. Und ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, was ein typisch deutsches Thema ist, was bei den Europäern sonst nicht so eine große Rolle spielt. Ich habe ja vielleicht einen Betriebsrat. Und das Risiko ist ja in der Tat vielleicht für einen einzelnen Mitarbeiter viel spürbarer, wenn man begreift, dass man ja über diese Office-Daten auch kontrollieren kann, wann loggt sich jemand ein, wie viel speichert jemand, wie viel, also sozusagen das Thema Arbeitskontrolle. Also mit dem Betriebsrat müsste man zu dem Thema eine Betriebsvereinbarung abschließen und das hat eben auch den Vorteil, dass die Betriebsvereinbarung als Erlaubnistatbestand im Sinne der Datenschutzgrundverordnung genutzt werden kann.
Ich ergänze das nochmal so ein bisschen weiter. Du hast das gesagt, was die Administration anbelangt. Ich habe das auch erwähnt, dass die sehr umfangreich ist, dass man eine klare Vorgabe macht, wie O365 zu konfigurieren ist, dass man auch Vorgaben dazu macht, dass das regelmäßig kontrolliert wird. Ich habe es erwähnt, Microsoft ändert relativ oft neue oder fügt Features hinzu, andere sind weg. Dann eben diese Frage, die du sagtest, mit Arbeitskontrolle, vielleicht auch die Thematik Berechtigungen. Wie werden Berechtigungen im Unternehmen vergeben, entzogen? Wer hat welche Berechtigung? Und dann vielleicht besonders sensible Datenabfragen innerhalb zum Beispiel des Loggings, worüber ich eine Arbeitskontrolle machen könnte, eben bestimmte Prozesse oder auch, da gibt es Tooling früher, ein Tooling zu etablieren, was einen Workflow hinsichtlich Freigabe zur Einsicht oder zur Änderung von Konfigurationen, bestimmten Konfigurationen in O365 sind, gilt aber letztlich für alle zentralen Toolings, die man im Unternehmen einsetzt. Aber dazu werden wir mit dem Manuel nochmal eine Folge machen. Welche Arbeitnehmerpflichten wir hier haben.
Also wir halten jedenfalls fest, man hat technische Hausaufgaben, die man machen sollte. Man hat rechtliche und dokumentationsmäßige Hausaufgaben, die man machen sollte. Wenn man aber die Hausaufgaben gemacht hat, dann meine ich, das Praxisrisiko ist dann doch relativ gering, weil man, also das Bußgeldrisiko jedenfalls ist relativ gering, weil man aus der Historie eben gelernt hat, seit vielen, vielen Jahren weist die Datenschutzaufsicht auf verschiedenste Verstöße hin und hat sie eben noch nicht knallhart durch Verfügungen und durch Bußgelder durchgesetzt in Deutschland.
Also ich denke auch, es bleibt spannend, was da passiert, denn es ist ja eine Neverending Story. Ich finde es auch interessant, wenn man so ein bisschen mit der Produkthaftung, wir haben dieses CE-Zeichen, das heißt, du darfst nach Europa nur Dinge einführen, die einigermaßen den Normen und den Konformitäten entsprechen, während ich eine Software einführe, die nicht unbedingt den Normen und Konventionen der EU entspricht und trotzdem darf ich sie in Verkehr bringen. Spannende Thematik, wird es bleiben. Ja.
Wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns wieder bei einer späteren Folge.
Tschüss zusammen.
Stand der Technik.